Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Marc Brost, Journalist und Autor. Guten Tag, Herr Brost.
Guten Tag.
Sie leiten das Hauptstadtbüro der Zeit, der Wochenzeitung Die Zeit. Haben Sie sich jetzt loseisen müssen aus der Redaktion oder war es einfach?
Na, es war einfach und schwer zugleich. Einfach, weil wir gestern Nacht Redaktionsschluss haben. Wir machen die Zeitung Dienstagabend zu. Schwer war es, weil ich heute Morgen ein bisschen müde aus dem Bett gekommen bin.
Wann sind Sie rausgekommen gestern Abend?
Na, so Mitternacht.
Naja, ich war auch ziemlich lang noch unterwegs. Ich war im Theater in der Schaubühne. Thomas Ostermeier hat das neue Stück von Maya Zade inszeniert, Abgrund. War nicht so wirklich richtig gut, ein bisschen glatt, aber wenn man so spät ins Bett kommt, ist der nächste Morgen schwierig, ne?
Allerdings.
Marc Brost hier zu Gast und wir sprechen nicht so sehr über Redaktionsalltag oder Theater, sondern mehr darüber, womit sich das Kabinett heute beschäftigt. Das ist nämlich die Frage, ob Dschihadisten, die die doppelte Staatsbürgerschaft haben, die deutsche Staatsbürgerschaft unter bestimmten Voraussetzungen entzogen werden kann und sollte. Das Kabinett berät heute in Berlin über die Frage, ob deutsche IS-Kämpfer mit doppelter Staatsbürgerschaft die deutsche Staatsbürgerschaft verlieren könnten, wenn sie erwiesenermaßen an Kampfhandlungen teilgenommen haben. Das ist ein Gesetzesentwurf, der vorliegt. Auf den haben sich auch das Innen- und das Justizministerium geeinigt. Der wird also heute beraten. Wir hören mal kurz Regierungssprecher Steffen Seibert. Der findet das nämlich ganz gut, dass die Dschihadisten also diese deutsche Staatsangehörigkeit verlieren könnten.
Wir dürfen nicht vergessen, worum es geht. Es geht um die konkrete Beteiligung an Kampfhandlungen für eine Terrormiliz im Ausland.
So, also Steffen Seibert, Marc Brost, was meinen Sie? Ist das eine gute Idee, den Gesetzesentwurf so zu formulieren?
Ich halte es für eine schlechte Idee und halte den ganzen Gesetzesentwurf auch für eine riesige Nebelkerze.
Warum?
Weil er von den eigentlichen Problemen ablenkt. Wir werden ja sicher gleich noch im Detail über den Gesetzentwurf sprechen. Er betrifft ja zum Beispiel nur künftige Straftaten.
Aber das muss ja so sein. Man kann ja keine Gesetze für die Vergangenheit erlassen.
Das ist völlig richtig. Aber das Problem ist ja, was macht man mit denen, die jetzt in Haft sitzen und die bereits Straftaten begangen haben? Und ich glaube tatsächlich, dass wir über andere Dinge sprechen müssten, die Dinge, die der deutsche Rechtsstaat tun müsste mit denjenigen, die dort Straftaten begangen haben.
Im Hauptstadtstudio beschäftigt sich unsere Korrespondentin Gudula Geuter mit dieser Thematik. Frau Geuter, sehen Sie das auch so? Ist das sozusagen eine Nebelkerze?
Ja, das sehe ich auch so und ich halte das außerdem auch in der Sache für problematisch. Dass das nicht rückwirkend möglich ist, da musste man sich erst mal drüber klar werden. Das ist aber schon nach Grundgesetz so. Man darf ja nicht die Staatsbürgerschaft entziehen, sondern es ist nur möglich der Verlust der Staatsangehörigkeiten. Das heißt, man muss, bevor man es tut, wissen, dass das, was man tut, eben zum Verlust der Staatsangehörigkeit führen kann. Das sind einfach Erfahrungen aus der NS-Zeit und dann später bekräftigt durch die DDR-Erfahrungen. Und man kann ja sagen, gut, dann gilt das halt für die Zukunft. Und wenn jetzt auch diejenigen, die sich noch in den Gebieten aufhalten, bei möglicherweise wieder aufflammenden Kampfhandlungen dann wieder zur Waffe greifen, dann gilt das für die. Nur sehe ich da das Problem, eben was die Rückwirkung betrifft, dass man da einfach falsche Erwartungen geweckt hat. Also dieses Gesetz wurde diskutiert und wurde nochmal konkreter diskutiert in Zusammenhang mit der Frage, nachdem die USA gefordert hatten, dass Deutschland seine Staatsangehörigen zurückgeben muss. Was machen mit den Leuten. Und da sind ja auch die Leute vor allem problematisch, die man nicht verurteilen kann. Denjenigen, der jetzt in einem kurdischen Gefängnis sitzt, der nach Deutschland kommt und den ich dann in Deutschland verurteilen kann, der ist erstmal aus dem Verkehr. Problematisch sind ja die anderen, diejenigen, die dann sozusagen als freie Radikale hier rumlaufen könnten und die man dann sehr aufwendig überwachen müsste, wenn man sie für gefährlich hält. Und denen kann man naturgemäß in der Regel auch keine konkreten Kampfhandlungen nachweisen. Das heißt, die kriege ich über dieses Gesetz nicht.
Aber das ist genau der entscheidende Punkt. Und das ist das, was ich mit der Nebelkerze meinte. Es wird der Eindruck erweckt, dass man eine Lösung gefunden hat für all diejenigen, die bereits in Kampfhandlungen verwickelt waren, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und die jetzt zurück nach Deutschland kommen. Die betrifft das aber nicht, weil das Gesetz auf alle künftigen Handlungen bezogen ist und auf alle künftigen Straftaten. Da wissen wir gar nicht, von wie vielen oder von wie wenigen Leuten wir sprechen. Und das, was ich vorhin meinte, was der Rechtsstaat aushalten muss, ist, dass Bürger, die Straftaten begangen haben, von denen wir aber nicht genau wissen, in welchem Umfang und ob es womöglich auch tatsächlich Straftaten sind, dass die hier nach Deutschland zurückkommen und nach deutschen Gesetzen dann behandelt werden. Wir haben hier ein riesiges Thema, das im Grunde aus drei Bausteinen besteht, die weiterhin von der Regierung ungelöst sind. Das eine ist, wir haben immer noch keine Maßnahmen für eine gelungene Integration von den Menschen, die hier als Flüchtlinge ins Land gekommen sind. Wir haben immer noch keine funktionierende Abschiebung von denjenigen, denen wir sagen, sie gehören nicht in dieses Land und sie haben auch nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Und der deutsche Rechtsstaat ist nicht hart genug, bestraft nicht genug diejenigen, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben und kriminell geworden sind. Das sind alles drei Lücken, die diese Regierung hat. Und sie werden kaschiert durch ein Gesetz, das den Eindruck erweckt, ein Problem zu lösen, obwohl es nur in die Zukunft gerichtet ist und wir gar nicht wissen, von wie vielen oder wie wenigen Leuten wir überhaupt sprechen.
Also da wird etwas kaschiert, meint Marc Brost. Jetzt möchte ich doch gerne die Grünen noch mal zu Wort kommen lassen. Annalena Baerbock, die erst ja auch skeptisch war, die dann aber gesagt hat, insgesamt findet sie die Idee gut. Sie lobt,
dass die Bundesregierung jetzt auf dem Weg ist, sich Einzelfälle anzuschauen, das analog zu der geltenden Rechtslage zu tun. Das ist der richtige Weg. Eingrenzung, weil klar ist auch, man kann Menschen nicht in die Staatenlosigkeit bringen, auch nicht Schwerstverbrecher, sondern dafür hat der Rechtsstaat andere Mittel und Wege.
Also die Grünen sind letztendlich auch dafür, Frau Geuter.
Ja, und zwar mit derselben Argumentation, die auch die Bundesregierung verfolgt, nämlich dass das ein paralleler Fall wäre zu etwas, was jetzt schon im Gesetz steht. Und da würde ich heftig widersprechen, denn was seit den 90er Jahren im Gesetz bisher steht, das ist frei übersetzt der Deutsch-Chinese, der sich irgendwann, und zwar ohne das mit dem Bundesverteidigungsministerium abgesprochen zu haben oder ohne dass es Abkommen gibt, entschließt, die Waffe für China zu erheben und in dessen Streitkräfte einzutreten. Dass der die deutsche Staatsangehörigkeit verliert. Und das finde ich nachvollziehbar. Das ist jemand, der zwei schriftlich beglaubigte Loyalitäten hat und der hat sich für eine davon entschieden. Das ist aber ein völlig anderer Fall als unser Fall hier. Das ist zum Beispiel ein Deutsch-Tunesier, der ohne dass Tunesien das in irgendeiner Weise gut findet, nun für den IS kämpft. Das heißt, er verliert die deutsche Staatsangehörigkeit und ist dann IS und Tunesier. Also das heißt, das hat mit den Bindungen des Staatsangehörigkeitsrechts nichts zu tun, sondern das ist ein Unwerturteil, das der deutsche Staat fällt. Und wenn man da mal anfängt, dann kann man auch ganz andere Sachen als Kampfhandlungen für den IS dafür nehmen. Also ich finde das eine Grenzüberschreitung, da wird Staatsangehörigkeitsrecht zu einer Art Strafrecht. Und das finde ich eben anders, als Frau Baerbock sagt, finde ich nicht wirklich den analogen Fall zu dem, was es gibt. Ich finde das problematisch.
Also harsche Kritik von Gudula Geuter aus dem Hauptstadtstudio, eben in der Debatte um die deutschen IS-Kämpfer mit doppelter Staatsbürgerschaft. Mein Gast Marc Brost, Marc Edith Piaf, das haben Sie mir eben verraten.
Hat fast schon dazu getanzt hier im Studio.
Ja, und gerade dieses Lied, oder? Das hat was.
Ja gut, das ist natürlich legendär. Ich habe damals auch 2007 war es, glaube ich, den Kinofilm gesehen über Edith Piaf. Und ich bin ein Kind der 80er. Ich fand die Version von Grace Jones auch großartig, La Vie en Rose. Das war mir jetzt ein bisschen zu verpoppt, aber man kann gut drauf tanzen.
Ja, fand ich doch auch gut. Gut, vom Tanzen hin nach Thüringen zur Frage, gibt es so etwas wie eine Ostidentität? Denn die Bundeskanzlerin ist heute in Thüringen bei Erfurt in Neudietendorf. Es gibt bald Kommunal- und Landtagswahlen im Osten. Merkel nimmt heute teil an diesem Treffen der Ostministerpräsidenten. Und es geht ums Geld, es geht um die Ansiedlung von Bundesbehörden im Osten, es geht um den Wunsch, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen. Frage jetzt für uns, Herr Brost. Gibt es überhaupt noch sowas wie eine Ostidentität? Was meinen Sie?
Na gut, jetzt bin ich Wessi oder Westler, bin in Stuttgart geboren. Deswegen schwierig für mich zu sagen, aber ich würde von der Wahrnehmung sagen, ja, es gibt sie und es ist auch gut, dass es sie gibt, genauso wie es eine schwäbische Identität, eine hamburgische Identität und vielleicht sogar eine Berliner Identität.
Also ich komme aus München, lebe jetzt hier in Berlin, insofern kann ich es auch nicht genau sagen. Aber wir haben heute früh gesprochen mit der Autorin Andrea Hanna Hüniger, die ist vor dem Mauerfall in Weimar geboren. Und auf die Frage, ob das ostdeutsche Narrativ lautet, zwei Diktaturen hintereinander, zu oft beim Arbeitsamt gewesen und das Gefühl, immer nur verarscht worden zu sein, ob das Narrativ also so lautet, sagt sie?
Ja, kann man sagen. Es ist ja, das Gefühl der 90er Jahre war ja kein Gefühl der Befreiung. Im Gegenteil, es hat für die Ostdeutschen hauptsächlich ein Gefühl von Verlust hinterlassen. Das war sicherlich eine zutiefst traumatisierende Zeit, wenn man sich nochmal vor Augen hält, dass 3 von 4 Ostdeutschen derzeit arbeitslos geworden sind. Und dann natürlich das Klischee immer noch, jammer nicht so rum, sei froh, du bist in der Freiheit. Das ist ja auch so ein Problem, wenn das dann nur so eine halbe Freiheit ist. Das ist wie eine halbe Telefonnummer. Es ist eben trotzdem falsch.
Meinen Sie, dass das, was sie jetzt sagt, so eine Ostidentität charakterisiert?
Ich finde, das ist ein bisschen karikiert, wenn ich das kritisieren darf, weil genauso wenig wie es die Ostdeutschen gibt, so gibt es den Verlust von Freiheit oder nur die halbe Befreiung für alle. Natürlich gibt es sehr viele Leute, die sagen, die Lebensverhältnisse haben sich dramatisch verbessert und ich habe von der Wiedervereinigung auch profitiert. Genauso wie es dramatische Schicksale gibt, von denen die Kollegin da gerade berichtet hat. Mhm. Ich glaube, dass wir uns einfach zu wenig Gedanken gemacht darüber haben, was mit den einzelnen Leuten vor Ort in den einzelnen Städten und Regionen tatsächlich passiert ist. Ich glaube, dass auch die Kanzlerschaft von Angela Merkel im Grunde eine große Enttäuschung ist, weil da hatten wir das erste Mal eine Ostdeutsche als Bundeskanzlerin, die genau eine Sprache hätte finden können für diese Menschen, eine Sprache für Regionen, die auch in diesen Regionen hätte präsenter sein können. Aber in Wahrheit hat es gar keinen Unterschied gemacht, ob die Kanzlerin aus dem Osten kommt oder aus dem Westen oder eine gesamtdeutsche Kanzlerin ist.
Vielleicht hat sie sogar mit ihrem Ost oder mit ihrer Ostvergangenheit so ein bisschen gegeizt, also das gar nicht so hervorgestellt.
Das könnte sein und das ist dann sicherlich auch so wahrgenommen. Insofern, ich würde jetzt sagen, in der Betrachtung ist das Glas halb voll oder halb leer. Es ist halb voll und natürlich bietet dieses Jahr eine große Chance, weil wir in diesem Jahr eben den 30. Jahrestag des Mauerfalls haben, im nächsten Jahr den 30. Jahrestag der Wiedervereinigung. Wir machen uns Gedanken und wir, damit meine ich jetzt gerade diejenigen, die im Westen geboren sind, für die sich vielleicht in den 90ern gar nicht so viel verändert hat und für die sehr viel selbstverständlich geblieben ist. Mhm. Ich glaube, dass es eine neue gesamtdeutsche Debatte über die Wiedervereinigung und über Ostdeutschland gibt.
Es ist eine relativ positive Sicht auf die Dinge, würde ich denken. Es gibt ja auch noch die Wut. Die Frage ist, diese Wut Teil der Ostidentität? Wir hören nochmal Andrea Hanna-Hüniger.
Die Wut in Ostdeutschland und von Ostdeutschen klingt wesentlich brutaler, fast schon wie so ein kindlicher Wutausbruch, während meine Beobachtung ist, in Westdeutschland kann man seinen Rassismus und seine Wut immer noch etwas gepflegter ausdrücken.
Also gepflegter ausdrücken, aber ich verstehe schon, dass sie sagt, es gibt im Grunde Wut in Ostdeutschland und in Westdeutschland, aber in Ostdeutschland ist sie sehr viel virulenter.
Ja, ich glaube, dass wir jetzt einfach in den letzten Jahren, das hat aber eben was mit dem Aufkommen von Pegida zu tun und letztendlich auch mit dem Aufkommen der AfD und dem Erfolg der AfD auch in den neuen Bundesländern vielleicht Eruptionen von Wut gesehen haben. Mhm. Und Szenen, die dieses Land davor nicht gewohnt war. Ich erinnere auch an die Ausschreitungen in Chemnitz, die wir jetzt hatten. Aber der Begriff Wutbürger, das darf man nicht vergessen, ist geprägt worden durch Stuttgart 21, durch einen Protest im Westen gegen etablierte Politik. Das war auch Ausdruck einer großen Unzufriedenheit und dort prallte Staatsmacht auf das Volk. Es wurde mit Wasserwerfern auf friedliche Demonstranten gezielt. Ein Demonstrant verlor sogar sein Augenlicht, ist fast erblindet. Also Wut ist kein reines ostdeutsches Phänomen. Das würde ich bitte nicht so plakativ sehen.
Wobei natürlich Frau Hüniger sagt, diese Wut gibt es schon länger. Sie haben eben gesagt, wir haben es so noch nicht gesehen wie in Chemnitz, aber es gibt natürlich schon länger Neonazis im Osten. Aber jetzt doch noch mal auch einen Satz von unserem Korrespondenten Christoph Richter. Der fragt sich, ja, also wenn es zumindest eine brüchige Identität in Ostdeutschland gibt, was könnte denn helfen?
Was Ostdeutschland braucht, sind Menschen, die breitbeinig und selbstbewusst auftreten, die weltoffen und weltgewandt die vielfältigen Geschichten Ostdeutschlands erzählen, egal ob sie aus Damaskus, Chicago oder Eisleben kommen. Wer Verständnis für Ostdeutschland will, muss sich öffnen. Das ist die Grundierung für eine demokratische Gesellschaft. Nur wenn man Widerspruch aushält, nur dann wird aus dem Osten eine selbstbewusste Gesellschaft. Sie allein ist der Garant für eine offene Gesellschaft.
Das finde ich einen guten Gedanken, dass man Selbstbewusstsein braucht, wenn man eine offene Gesellschaft möchte.
Absolut. Und deswegen glaube ich, ist es auch ein Generationenthema. Ich glaube, das, was auch Andrea Hanna-Hüniger beschrieben hat, Erfahrungen sind, die in der Nachwendezeit von der Nachwendegeneration gemacht worden sind, die ihre Jobs verloren oder es kamen plötzlich westliche Vorgesetzte, die erklärt haben, wie es in den Betrieben eigentlich zu laufen hat. Mhm. Das sind schmerzhafte Erfahrungen, die diese Menschen geprägt haben oder eben der Arbeitsplatz, der verloren ging. Ich glaube aber, dass wir eine neue Generation von jungen Menschen haben, die sich ganz anders mit dem Land, der Gesellschaft und mit Identität beschäftigen, die von ihren Eltern vielleicht diese Erfahrungen bekommen haben, die aber viel internationaler, europäischer, auch ganz anders auf das Land und seine Strukturen blicken. Ich glaube, da verändert sich gerade was. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht mit dem Blick der 90er, und wir sind diese Generation, auch wir beide, dass wir mit diesem Blick auf das Land heute schauen. Da
okay.
ändert sich was.
Okay, dann gucken wir, dass sich was verändert und gucken dann auf die Landtagswahlen, auch auf die Kommunalwahlen, ob sich das dann auch in den Ergebnissen wirklich widerspiegelt. Herr Boss, Sie schreiben morgen einen, beziehungsweise Sie haben ihn schon geschrieben, nehme ich mal an, diesen Artikel, weil gestern Abend war ja Redaktionsschluss, aber morgen kommt er raus, in der Neuen Zeit der Artikel über die Massendemonstrationen. Überschrift von der neuen Kraft der Straße. Und es geht um Klimaschutz, also die Demonstrationen für den Klimaschutz, die Demonstrationen gegen die Urheberrechtsreform, die Demonstrationen gegen Mietsteigerungen am Samstag. Kann man tatsächlich, wenn Sie das so betrachten, von einer neuen Kraft der Straße sprechen?
Absolut. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen gibt es viel mehr Demonstrationen als früher. Zum Beispiel, wenn man sich anschaut gegenüber von vor 10 Jahren in Berlin, die Zahl der Demonstrationen hat sich verdoppelt. In Städten wie Köln oder Frankfurt gibt es 3-mal mehr Demonstrationen jedes Jahr als noch vor 10 Jahren. Die Zahl der Demonstrationen hat sich verdoppelt. Die Demonstranten werden mehr und sie werden lauter. Und die Politik reagiert auf die Demonstrationen. Das merkt man bei der Klimapolitik und das merkt man auch bei der Urheberrechtsreform.
Gut, aber gerade bei der Klimapolitik kann man ja festhalten, dass bisher viele Klimaziele, die eigentlich gesetzt waren, geschleift wurden, dass die nicht erfüllt werden.
Und man merkt es trotzdem bei der Klimapolitik und das ist das Interessante, denn die Demonstranten sind im Grunde der Politik voraus. Die Demonstranten fordern etwas, das die etablierte Politik ihnen noch nicht bieten kann. Die Demonstranten verändern auch die Politik, denn wenn sie jetzt heute mit Großkoalitionären sprechen, dann nehmen die natürlich wahr, was auf der Straße stattfindet. Dann finden sie keinen Umgang mehr für das, was auf der Straße stattfindet. Die etablierte Koalition, die jetzt noch regiert, und wir beide wissen nicht, wie lange sie noch regieren wird, die wird die Klimapolitik nicht mehr ändern. Aber die nächste Regierung, ganz gleich, wer ihr angehört, ganz gleich, wer die nächste Regierungskoalition bildet und ganz gleich, wann sie beginnt, wird eine andere Klimapolitik machen müssen.
Woher nehmen Sie die Sicherheit?
Diese Generation, die jetzt auf die Straße geht, entwickelt eine ungeheure Kraft. Sie ist ungeheuer laut. Sie entwickelt auch ungeheure, vielfältige Wege, um ihre Ziele, um ihre Anliegen publik zu machen. Demonstrationen sind ja heute deswegen auch so groß, nicht nur, weil viele Menschen auf die Straße gehen, sondern weil sie auch neue Wege gefunden haben, ihre Anliegen zu vermitteln über die sozialen Netzwerke, über Facebook, Instagram und Twitter und so weiter. Wie gesagt, es endet im Augenblick auch eine Ära in Deutschland. Die Kanzlerschaft Merkels geht zu Ende und die Parteien orientieren sich neu und sie schauen darauf, was auf der Straße passiert.
Gut, also wir sind in einer Übergangsphase, ganz, ganz sicher. Und ich habe auch gedacht, so in den letzten Jahren, Mensch, irgendwie sind wir unpolitisch geworden und wir werden politischer. Und das zeigt sich eben in diesen Demonstrationen. Aber ich weiß nicht, ob ich so optimistisch wäre wie Sie, dass ich sagen würde, das wird sich tatsächlich dann auch in der Politik niederschlagen.
Ich glaube, es gibt zwei Beispiele, in denen es sich in der Politik niedergeschlagen hat. Ich nenne mal ein positives und eins, das vielleicht auf den ersten Blick nicht so positiv ist. Das Positive ist Stuttgart 21. Es gab diese Riesendebatte gegen den Bahnhofsneubau und es gab diese Wutbürgerbewegung, die getragen war, nicht nur von Jungen, sondern auch von Älteren. Und was ist dann passiert? Aus dem Druck aus der Straße gab es eine Volksabstimmung, ein Volksentscheid über den Bahnhof und es gab einen Regierungswechsel in Baden-Württemberg. Der Volksentscheid ging übrigens so aus, dass der Bahnhof weitergebaut wird. Aber die Leute fühlten plötzlich sich ernst genommen und sie glaubten durch die veränderte parlamentarische Mehrheit, dass ihre Anliegen nun im Parlament repräsentiert sind. Die Kraft der Straße hat sich durchgesetzt. Das negative oder vielleicht nicht ganz so einleuchtende oder positive Beispiel ist Pegida. Pegida ist entstanden, als die Menschen in Ostdeutschland den Eindruck hatten, dass ihre Argumente, zum Beispiel gegen die Euro-Rettung oder gegen die Aufnahme von Flüchtlingen, im Parlament nicht diskutiert wurden, dass keine Partei im Parlament die Anliegen dieser Leute vorgetragen hat. Dann kam die AfD ins Parlament. Das muss man nicht gutheißen, aber sie ist nun dort.
Und nun
findet die Debatte im Parlament statt. Und Pegida ist kleiner geworden. Der Scheinwerfer von Pegida ist weg.
Okay, könnte man so sehen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Volksentscheide per se eine gute Sache sind. Wenn wir nach Großbritannien gucken, über den Brexit nachdenken, könnten wir das durchaus in Zweifel ziehen. Und das tun wir gleich. Wir haben eben über den Artikel gesprochen, den Sie geschrieben haben, die neue Kraft der Straße, über Massendemonstrationen. Sie haben gesagt, naja, ist schon so, dass die Straße sozusagen der Politik voraus ist und einiges, was sich da jetzt zeigt, wird in die Politik Eingang finden. Dann waren wir bei diesem Thema, wie ist es aber mit Volksentscheiden? Sind die grundsätzlich eine gute Sache? Und das ist sozusagen die Überleitung zum Brexit. Denn damit haben wir immer noch zu tun. Wir müssen immer noch darüber berichten. Wir wissen immer noch nicht, wie es genau laufen wird. Und Grundlage dieses Brexits war ja ein Referendum, wo man sagen kann, naja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, da das Volk abstimmen zu lassen.
Also dieser Volksentscheid war sicher keine gute Idee und Volksentscheide sind auch nicht per se gut. Dass der Volksentscheid in Großbritannien nicht funktioniert hat, hat einen einfachen Grund. Das war ein riesiger politischer Trick. Das war ein Trick des damaligen Premierministers
David Cameron,
der nicht aufgegangen ist.
Der dann schiefgegangen ist, ja. Und jetzt haben wir die Auswirkungen davon, sozusagen mit denen wir umgehen müssen. Theresa May will ja jetzt doch auf die Opposition zugehen. Manche haben geschrieben, das ist jetzt eine 180-Grad-Wende und war kurz vor Toresschluss, also kurz vor 12. Und wir hören mal, was sie gesagt hat dazu.
Ich biete dem Oppositionsführer an, dass wir uns zusammensetzen und versuchen, uns auf einen gemeinsamen Plan zu einigen. Einen Plan, an den wir uns halten und der sicherstellt, dass wir tatsächlich die EU verlassen, aber eben geregelt mit einem Austrittsabkommen.
Also sie bietet an, dass man sich zusammensetzt. Jeremy Corbyn von Labour war eher überrascht. Fanden Sie es auch überraschend?
Ja, es war überraschend und es war sozusagen das allerletzte Manöver, das sie jetzt noch fahren konnte. Sie nimmt die Kritik von Corbyn auf, der ja immer gesagt hat, sie suchen nicht das Gespräch mit der Opposition, sie versuchen nur ihr Ding durchzuziehen, ich würde es anders machen. Jetzt versucht sie, die Opposition zu vergemeinschaften und für sich mit einzunehmen. Und gleichzeitig hat sie ein sehr hartes Datum markiert. Sie hat im Grunde für eine Verlängerung gebeten bis kurz vor dem Termin der Europawahlen. Und damit ist klar, auf keinen Fall wird Großbritannien an den Europawahlen teilnehmen. Und damit gibt es nur noch die Alternative, bis zu den Europawahlen ein Abkommen zu finden oder dem Abkommen von Theresa May zuzustimmen oder den Hard Brexit.
Mhm. Ich meine, wie es kommen wird, wissen wir in der Tat auch jetzt nicht, weil Labour, wie wir wissen, in der Sache ja auch gespalten ist.
Naja, das ist ja eben das Manöver, das Theresa May versucht, dass sie über die Fraktionsgrenzen bzw. über die Parteigrenzen hinweg jetzt diejenigen um sich schart, die sagen, besser dieses Abkommen als eben der Hard Brexit. Wir haben nur noch diese beiden Alternativen. Auch Theresa May, eigene Partei, ist im Unterhaus in dieser Frage ja gespalten. Und ihre letzte Lösung liegt jetzt darin zu sagen, ich hole mir die Abgeordneten von Labour, die eben für meinen Plan sind, weil die Alternative umso viel grausamer wäre und versuche so eine parlamentarische Mehrheit zu bekommen. Mhm. Ansonsten Crash.
Crash. Da ist es ja so, korrigieren Sie mich, wenn es anders ist, meinem Eindruck nach sind die Brexiteers auf der Straße in der Mehrheit. Also es sind weniger die, die für die EU kämpfen.
Ja, das ist jetzt wieder die Demonstrationsfrage, die wir vorhin schon hatten. Genau. Wer ist lauter und wer sind mehr auf der Straße? Sind es die Brexiteers? Gleichzeitig gibt es die Petition, die Online-Petition. Ich glaube, es waren 6 Millionen Unterschriften, die für einen Verbleib in der EU kämpfen. Das sind einfach unterschiedliche, wie soll man sagen, Wahrnehmungen, unterschiedliche Bühnen von Demonstrationen, die da gerade sind. Die einen gehen auf die Straße, die anderen versammeln sich im Netz. Mein Gefühl ist, dass wenn man heute ein zweites Referendum abhalten würde, jetzt mal unabhängig davon, ob das überhaupt möglich ist, aber würde man das Volk einfach fragen, gäbe es doch gerade auch aufgrund der Entwicklungen der letzten Monate eine Mehrheit, wenn vielleicht auch nur eine kleine Mehrheit für den Verbleib in der EU.
Das ist nicht gesagt, aber ja, es könnte so sein.
Wir sind heute Optimisten.
Ja, ich merke schon, Sie sind wirklich ein Optimist. Die NATO feiert morgen ihren 70. Geburtstag. Die US-Botschafterin bei der NATO, Kay Bailey Hutchinson, sagt, da gibt es durchaus was zu feiern.
70 years of peace and prosperity is what NATO has produced for Europe and North America.
Also 70 Jahre Wohlstand habe die NATO geschaffen für Europa und Amerika. Meinen Sie, dass sie das ernst meint? Wir kennen ja ganz andere Töne aus den USA. Was meinen Sie, Herr Brost?
Na, ich glaube, wenn wir in die Vergangenheit blicken, dann mag das zum Großteil stimmen. Damit ist verbunden natürlich eine taktische Aussage für die Zukunft, weil Trump die NATO in der jetzigen Struktur infrage stellt und vor allem in der jetzigen Finanzierung. Und dann wird es ein bisschen knifflig.
Dann wird es knifflig. Und das wissen natürlich auch die Außenminister Frankreichs und Deutschlands, also Heiko Maas und der französische Kollege Jean-Yves Le Drian, haben nämlich jetzt eine Allianz für Multilateralismus ins Leben gerufen. Das haben sie getan, weil eben Trump sich, wie wir wissen, eher ablehnend der NATO gegenüber geäußert hat. Diesen Satz, NATO ist obsolet, hat er gesagt, also die NATO ist veraltet. Jetzt wollen Frankreich und Deutschland diese Initiative ergreifen und den Multilateralismus hochleben lassen. Gute Idee?
Na, das ist ja eine wunderbare Formulierung der PR-Strategen aus dem Außenministerium. Die Allianz der Multilateralisten fordert Heiko Maas, ich glaube, schon seit Monaten. Er kann nicht genau erklären, was er damit meint. Er kann nicht genau erklären, wie sie zustande kommt. Mhm. Und vor allem, wenn es dann darum geht, wo Außenpolitik so ein bisschen schmutzig wird, wo es erklärungsbedürftig wird, wo es zum Beispiel um die Frage geht, was lassen wir uns außenpolitisches Engagement kosten? Mhm. Da drückt sich die Regierung ja.
Gut, aber wir wissen, wer dazugehören will. Also es gibt ja einige Anwärter. Kanada, Japan, Großbritannien, Indien, Indonesien, Mexiko und Australien, die haben alle schon gesagt, wir wären dabei.
Das stimmt, Allianz. Aber es gab ja, und das dürfen wir nicht vergessen, gerade eben noch einen veritablen außenpolitischen Konflikt innerhalb dieser Allianz der Multilateralisten, und zwar zwischen Deutschland und Frankreich. Da ging es um die Frage, exportieren wir eigentlich Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien oder in ein Land, das im Jemen-Konflikt engagiert ist. Und da gibt es eine sehr harte Diskrepanz zwischen der Position der Franzosen und der Position der Deutschen. Es ging ja sogar so weit, dass die französische Botschafterin einen offenen Brief geschrieben hat, in dem sie das mangelnde Engagement der Deutschen beklagte. Das ist diplomatisch gesehen ein Affront. Das ist nicht einfach nur so ein Schreiben, das man irgendwo mal losgeschickt hat.
In der Tat. Das ist so gewesen. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass wenn so eine Allianz für den Multilateralismus so gefordert wird und immer wieder, dass das trotzdem auch sein Gutes haben kann. Auch wenn natürlich diese Kritikpunkte, die Sie äußern, durchaus Bestand haben.
Da dürfen Sie mich jetzt auch nicht falsch verstehen. Natürlich finde ich es richtig, sich über neue Formen Gedanken zu machen und zu sagen, es gibt etwas, es gibt sowas wie eine Wertegemeinschaft, es gibt etwas, das uns Staaten, und dazu gehören die jetzt potenziellen Mitglieder dieser Allianz für Multilateralismus oder den Multilateralisten, was uns verbindet. Und sicher verbindet uns viel mit Frankreich und vielleicht verbindet uns viel mit Kanada und womöglich mehr als im Augenblick mit den USA. Mhm. Der Punkt ist nur, und darauf möchte ich wirklich raus, Außenpolitik und außenpolitisches Engagement kostet etwas. Wir müssen dann auch bereit sein, zum Beispiel unsere Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Das ist das, wo ich meinte, da wird Außenpolitik dann ein bisschen schmutzig. Und wir haben zum Beispiel ja öffentlich gesagt, wir wollen die Verteidigungsausgaben auf 2% des Bruttoinlandsproduktes erhöhen. Dieses Ziel wird jetzt ganz langsam von der Kanzlerin, vom Außenminister, von der Verteidigungsministerin kassiert. Da ist nur noch von 1,5% die Rede, vielleicht auch ein bisschen weniger, weil natürlich diese Erhöhung unpopulär ist. Man muss Außenpolitik dann auch im Inland begründen.
Aber Donald Trump fordert das ja immer wieder ein. Also da wird er ja nicht müde, immer wieder diese 2% des Bruttoinlandsprodukts einzufordern. Jetzt, wenn man liest, womit sich die Allianz für Multilateralismus beschäftigen will, da sind drei Schlagworte jetzt gerade geschrieben worden. Mit Menschenrechten will man sich beschäftigen, Klimaschutz und Regeln für den Cyberspace.
Ja, dann sage ich nur Saudi-Arabien. Also viel Spaß bei den Diskussionen mit Frankreich über Menschenrechte im Nahen Osten. Da gibt es einfach eine, wie gesagt, ganz unterschiedliche Position. Ich finde es völlig legitim, dass die Bundesregierung und dass Deutschland aus einer moralischen Haltung, aus einer wertegebundenen Haltung argumentiert. Und ich finde es auch völlig richtig zu sagen, dass man keine Rüstungsgüter in ein Land exportiert, das am Jemenkrieg beteiligt ist oder das Oppositionelle auf eine sehr interessante Art beseitigen lässt, so wie wir das mit Herrn Khashoggi in der Türkei erlebt haben. Die Franzosen haben eine sehr realpolitische Einstellung zur Frage Rüstungsexporte. Ich glaube, Menschenrechte, es wird interessant.
In der Tat, also da gibt es unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Haltungen, unterschiedliche Arten, Politik zu machen. Morgen, am 4. April, wird die NATO eben 70 Jahre alt. Und jetzt gibt es einen großen Festakt. Vielleicht sollte man einfach die NATO, so wie sie ist, stärken, anstatt so eine Allianz für den Multilateralismus zu fordern.
Ja, und deswegen wäre, das ist mein ganz bescheidener Politikvorschlag hier aus dem Sendestudio, deswegen würde ich auf der einen Seite die Luft aus der Sache nehmen und die Forderungen, die Donald Trump hat, die würde ich erfüllen. Ich würde die Verteidigungsausgaben erhöhen, um auch zu sagen, ja, wir sind nicht mehr von den Amerikanern abhängig, wir können das auch alleine, wir können das zur Not auch alleine. Und dann würde ich den Spieß umdrehen und sagen, jetzt bauen wir die NATO um und jetzt nehmen wir dieses ja doch 70 Jahre lang funktionierende Gefäß und machen was Neues draus. Mhm.
Nachdem man die Verpflichtungen erfüllt hat, steht man besser da und kann dann auch Forderungen formulieren.
Absolut.
Marc Brost hier zu Gast von der Zeit in Deutschlandfunk Kultur. Und Sie haben ja ein Buch aus Männersicht geschrieben, als andere Leute das noch nicht getan haben, nämlich im Jahr 2015. Geht alles gar nicht, warum wir Kinder, Liebe und Karriere nicht vereinbaren können? So der Titel. Warum kann man das denn eigentlich nicht?
Das ist natürlich sehr apodiktisch. Irgendwie geht's, sonst würde ich nicht hier stehen. Die Frage ist immer nur, was ist der Preis und wer zahlt den Preis? Ich glaube, was wir im Augenblick erleben, ist, dass wir die erste Generation sind, die versucht, Gleichberechtigung zu leben. Und ich sage versucht, Gleichberechtigung zu
Gelingt
leben.
Gelingt so gar nicht?
Naja, weil es natürlich immer noch Unterschiede gibt, auch im Berufsleben zwischen Mann und Frau. Und weil immer noch Frauen vor allem den Preis des Elternseins bezahlen. Wir sind aber auch die erste Generation, die voll von der Digitalisierung erfasst wird. Stichwort ständige Erreichbarkeit. Wir essen schneller als jede Generation vor uns. Wir schlafen weniger als jede Generation vor uns. Wir bewegen uns schneller zu Fuß durch die Innenstädte als jede Generation vor uns. Wir sind die beschleunigte Generation. Und all das zusammen, Gleichberechtigung versuchen zu leben, beschleunigte Generation, hektische Gesellschaft, ständige Erreichbarkeit, das ist ein enormer Druck. Und es war wichtig, dass Väter auch mal sagen, dass sie diesen Druck verspüren, nicht nur Frauen.
Und was machen Sie gegen den Druck?
Na gut, das Wichtigste erstmal, glaube ich,
das bewusst wahrzunehmen.
Klar zu werden, dass man auch nicht alleine ist. Mhm. Dass sozusagen es nicht nur ich als Vater nicht alleine bin, sondern dass es ganz viele Väter gibt, denen es genauso geht. Und dass es ganz viele Mütter gibt, die schon seit 20, 30 Jahren genau in diesem Spagat stecken.
Ist es nicht so, dass die Mütter immer noch die viel größere Last tragen?
Absolut, aber deswegen war das auch kein Buch gegen die Mütter, sondern ein Buch für die Mütter und für Eltern, um klarzumachen, wir sind viele, wir sind Eltern.
Mhm. Also vielleicht ein Buch, was man noch mal rausnehmen sollte.
Das ist ein absoluter Longseller.
Aus dem Regal. Marc Brost, vielen Dank, dass Sie hier waren und Gerne. Den Tag mit mir sortiert haben.